Klartext, der Aschu-Talk mit der Nicoletta Cimino.
Willkommen zum Klartext, dem Aschu-Talk. Jede Woche rede ich mit einem Gast, der mit unserer Region verbunden ist. Und das ist bei meinem Gast heute definitiv sehr fest der Fall. Willkommen im Klartext, Lukas Hohl.
Hallo.
Merci, dass ihr da seid. Ihr seid zusammen mit eurem Geschäftspartner Marcel Salin, kann man sagen, die beiden Gründungsväter vom Lake Life Festival, das vor einer Woche ehrlich ist zu Ende gegangen. Da wollen wir darüber reden. Zuerst aber meine erste Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Die Sendung heisst Klartext. Lukas Hohl, wo müssen wir mehr Klartext reden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Klartext, für mich hat das so ein negativer Ansatz, das Klartext. Und ich habe das Gefühl, wenn man so ein bisschen immer wieder über Erwartungen und Rollen redet, dass es gar nicht so viel Klartext braucht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Haltung. Und das ist ein ständiger Prozess. Ich sage nicht, dass es mir sehr gut gelingt, aber ich probiere mich so ein bisschen an dem zu halten. Erwartungsklärung, Rollenklärung. Und da geht es eigentlich relativ gut.
Ich möchte mich vorstellen. Ihr seid 1991 auf die Welt gekommen. Ihr seid zur Bund aufgewachsen, habt Prim, ZEG besucht. Dann habt ihr eine kaufmännische Ausbildung gemacht bei der Steuerverwaltung. Nachher diverse Weiterbildungen, Marketing, Kommunikation, Management. Ihr seid fünfsprachig. Ihr habt bei der SBB geschafft und beim Schweizerischen Turnverband. Dann habt ihr 2016 Eventra, also eure Eventagentur gegründet, eben zusammen mit dem Marcel Salin. Gleich ist schon das Lake Life gekommen. Ihr habt aber auch ein Business oder mehrere Business in Kolumbien, ein Reisebüro, Bäckerei, Hotel. Ihr habt auch schon mit dem EDA zusammengearbeitet, also mit dem Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Da werden wir darüber reden, Projekt für kolumbianische Jugendliche. Ihr lebt teilweise in der Schweiz und teilweise in Kolumbien. Habe ich etwas Wichtiges vergessen?
Nein, es klingt eigentlich noch so nach viel, ja.
Ich würde
aber, ja, nein, aber ist gut.
Reden wir doch gerade bei dem, was vielleicht gerade am nächsten ist im Moment, Lake Life. Vor einer Woche ist das 6. Lake Life Festival zu Ende gegangen. Ihr durftet den Publikumsrekord verzeichnen mit 90'000 Besucherinnen und Besuchern. Seid ihr jetzt in den letzten Tagen in ein Loch gefallen?
Nein, ich muss ehrlich sagen, noch nicht ganz, aber das kommt. Und was ich schon merke, so ein bisschen die soziale Batterie, die ist ziemlich leer. Man ist da wirklich so ein bisschen immer in dieser Festival-Bubble. Und das nicht nur während dem Festival, sondern der ganze Aufbau, die ganze Planung. Und jetzt, wo der Abbau durch ist, kommt dann das Loch sicher. Und ich sage immer, das ist so ein bisschen der Resozialisierungsprozess, der anfängt. Aber der hat noch nicht angefangen.
Müsst ihr euch doch ein bisschen zurückziehen, ein Zeitchen?
Ja, ich brauche es schon ein bisschen und ich mache es eigentlich seit ein paar Jahren immer gleich. Ich gehe 4 Tage auf Italien, Flugmodus, Handy weg, keine Social Media, keine Zeitungen, keine Kollegen, nichts. Und bin dort am Strand, essen gut und das ist super.
Und wo denn in Italien?
Bei Lecce.
Apulien?
Ja, genau.
So richtig im Süden,
wirklich oder? Schön warm, Meer und wirklich so das Gemütliche dort losklingen.
Ich stelle mir das wirklich als extrem anstrengend vor. So 10 Tage Festival, ihr seid quasi... kann man sagen. Natürlich seid ihr nicht zuständig für alles, aber schlussendlich seid ihr zusammen mit eurem Geschäftspartner einfach wie so das Gesicht gegen aussen. Hey, ja, könnt ihr das überhaupt geniessen, irgendeinmal mal in diesen Tagen?
Ich glaube schon, ja. Und das, aber auch das ist so ein bisschen ein Prozess, der hat müssen reifen über all die Jahre. Und ich glaube, das muss man sich auch ein bisschen rausnehmen, dass man das Foto davon geniessen. Also ich glaube, wir schaffen es immer wie besser und nehmen es uns auch vor, so im Sinn, hey, heute, wo die Konzerte schauen, auf der kleinen Bühne, auf der grösseren Bühne und auf der Hauptbühne. Es ist schon klar, man ist nicht eine Stunde ein Konzert am schauen, aber vielleicht so 20 Minuten, 30 Minuten. Ich probiere auch immer wieder Kollegen und Kolleginnen zu treffen und ja, irgendwie die Emotionen ein bisschen mit den Leuten zu teilen, weil irgendwie so für sich allein und nur mal rumsäckeln, das kann es irgendwie auch nicht sein.
Was ist denn jetzt dieses Jahr vielleicht der schönste Moment gewesen für euch?
Wow, das ist eine sehr eine gute Frage. Ich glaube, es hat mehrere gegeben und lustigerweise habe ich jetzt angefangen, also vor 2-3 Jahren habe ich angefangen, mir die schönen Momente aufzuschreiben, weil man vergisst sie so schnell. Aber ein schöner Moment war zum Beispiel, wo der Bühne Huber und seine Frau mir am Freitag vom James Blunt Konzert anrufen und sagen, hey, können wir als Lake Life kommen, als Gast? Und irgendwie habe ich das so, hey, Bühne Huber, Patent Ochsner, wo das Lake Life als Gast kommt, irgendwie mega schön, ist sehr, sehr berührend gewesen, ja.
Also, ehrlich auch, da entstehen eben nicht nur Geschäftsverbindungen, sondern irgendwie auch wirklich Verbindungen mit Leuten, die einem dann auch noch begleiten.
Ja, definitiv. Und das über alle Stufen. Sei es mit den Musikerinnen, sei es mit den Sponsoren, Partnern, mit den Helfenden, mit unseren Ressortleitern. Das ist wirklich so eine Family, eine Bubble. Und lustigerweise, während dieser Festivalzeit hat man irgendwie auch nur Lust, in dieser Bubble zu sein und zu bleiben. Also so, meine Kollegen und meine Familie, die wissen das, dass sie nicht viel von mir wollen müssen. Das kommt dann wieder näher. Aber es ist eine sehr schöne Zeit und sehr intensiv, ja.
Es ist lustig, weil es sagen auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler, oder, dass sie während einem Projekt quasi nur mit den Leuten sind, wo sie eben jetzt den Film machen müssen oder die Serie. Ist das so ein bisschen wie eine Rolle, die ihr müsst anlegen und wieder könnt abziehen?
Ich glaube es schon. Und es ist noch lustig, ich sage auch immer wieder, ich sehe uns auch so ein bisschen als Musiker, die wie auf Tour sind. Wir haben unsere Tourplanung, die etwa 10 Monate geht. Dann gehen wir einen Monat auf Tour und dann ist der Zauber wieder durch. Und dort bist du wirklich voll dran, die Tour am Spielen, die 10-Tage-Festival. Und dann, ja, fährst du wieder die nächste Tour an zu planen. Und ja, es ist sicher auch ein bisschen eine Rolle. Die Leute haben gewisse Erwartungen. Wir probieren dort immer authentisch und gleich sein wie immer. Und klar verwirrt uns die Leute manchmal, wenn vielleicht nicht so mal diskutieren, aber du kannst dir selber auch lieb sein, machst vielleicht eher mal einen Bogen drum. Es gehört alles ein bisschen dazu. Ja.
Hat es eigentlich in diesen vielen Jahren auch mal einen Moment gegeben, wo ihr wirklich habt gefunden, wo ihr vielleicht in eurem Containerbüro, ich habe das erst gesehen, das Containerbüro, das ihr habt, seid gesessen und wie habt gefunden, hey, ich weiss im Fall nicht, ob das gut kommt.
Ja, das hat es definitiv gegeben. Vor allem, wenn ich so ein bisschen an die Anfänge zurückdenke. Mhm. Wir haben 2017 haben wir die Vision gehabt, der Merso und ich. So im Sinn, hey, wir wollen ein neues Festival für Biel. Etwas ganz anderes, was es noch nicht gibt in der Schweiz. So haben das im 18. das erste Mal durchgeführt. Und in der Mitte vom Festival, so nach 5 Tagen, haben wir gewusst, hey, das kommt nicht gut. Und das gibt ein finanzielles Desaster. Es war so gewesen am Schluss. Und dann ist wie so uns der Laden runter. Aber wir haben gewusst, hey, wir haben Sponsoren, wir haben Künstler, wir haben irgendwie 600 Helfende hier auf Platz. Wir können jetzt nicht, der Laden kann uns nicht runtergehen. Irgendwie müssen das weiter durchziehen. Aber ja, dann mit dem Festival, dann sind ja auch ein bisschen Tränen geflossen bei uns. Und gleich nachher wieder gering runter und weitergehen. Ja, es ist nichts anderes übrig geblieben. Ja.
Das erste Festival 2018, hey, das war eigentlich ein extrem eindrückliches Line-up gewesen, muss ich jetzt so sagen, für so ein Anfängerfestival. Eben eine sehr grosse Nummer, aber dann auch viele lokale Grösse. Pegasus, Nick Porsche und dann schon Nemo, dann schon 2018. Jetzt nimmt es aber gleich noch Wunder, wie genau seid ihr auf die Idee gekommen, von diesem Festival. Seid ihr einfach irgendwann mal gefunden, ah, das wäre noch nett hier ein Musikfestival?
Ja, für uns ist es so, also ich meine, wir kommen ja von der Bung-Seite mit dem Royal Arena oder Bundart, haben dort sehr früh angefangen mit diesen Festivals und in einer Zeit, wo es uns zur Bung gut gegangen ist, weil es ja ein bisschen anders ist gekommen, haben wir gesagt, hey, wir sind auch Biel sehr verbunden, wir wohnen auch in Biel, wir sind auch Bieler, komm, wir probieren jetzt Biel etwas zu machen, Biel, 10. grösste Stadt, kein eigenes Festival, das machen wir jetzt. Und was wollen wir machen? Wir wollen nicht einfach ein Musikfestival, sondern wir wollen die Elemente so ein bisschen probieren zusammenzubringen, die die Region ausmacht. Und dort haben wir das Gefühl gehabt, Musik, ich meine mit Pegasus, Nemo, Nick Porsche, James Grunz, Sport mit dem EHC, mit Macklingen, mit dieser Vereinsvielfalt. Und Kultur müssen wir gar nicht reden. Die kulturelle Vielfalt hier ist unglaublich. Und darum nähert der Entscheid Musik, Sport, Kultur. Und nicht nur wenig Zeit, sondern eben über 10 Tage.
Ja. Wie hat das Umfeld reagiert, was er das gesagt hat?
Ja, das ist so ein bisschen wie immer, ja, die spinnen und braucht es noch ein neues Festival und schaffen sie es echt. Also, es ist wie, ja, die Feedbacks haben wir schon ein bisschen zu spüren bekommen, auch aus dem nächsten Umfeld. So braucht es das, also kommt es echt gut und wir haben extrem daran geglaubt, haben auch gespürt, der Platz hat so viel positiven Vibe mit dem eidgenössischen Turnfest, mit der Expo. Es war so eine positive Haltung rum, da haben wir gesagt, hey, jetzt gehen wir, jetzt probieren wir das. Sie sind auf die Schnur gefallen im ersten Jahr. Dann haben wir gesagt, hey, komm, wir probieren Lösungen zu finden, weil wir glauben an das Konzept, haben Anpassungen vorgenommen fürs 19. Und dann im 19. hat es sehr gut ausgesehen, bis zum Eröffnungstag, Sturmwarnung, hat das ganze Gelände müssen evakuieren am ersten Abend. Und dann habe ich so gedacht, shit, das kommt nicht gut mit dem Lake Life. Aber wir haben den Turnaround dann geschafft und jetzt heute sind wir auf gesungen Bein, sind extrem breit abgestützt und das ist eine wunderschöne Geschichte.
Mir nimmt es noch Wunder, oder, wenn man so eine Idee hat und eigentlich auch gross denkt, eine grosse Vision. Und dann kommen vielleicht auch aus dem engsten Umfeld so ein bisschen Zweifel oder sagen Leute, ja, aber hast du das wirklich gut überlegt und so. Wie macht man das, dass man dann eben wie auf Kurs bleibt und sich nicht lässt verunsichern?
Ja, ich glaube, es ist sicher auch so ein bisschen die Erfahrung, die hilft. Und ja, ein bisschen einordnen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, oder? Es braucht so viele Sachen an uns her, viel auch nicht, wo uns unser Team dort wirklich den Rücken frei hält. Ich glaube, Klammer auf, dort ein Riesenlob und merci an unser Team, weil viel bekommen wir gar nicht mit, wo kommt. Aber das, was wirklich direkt kommt, das muss man ein bisschen einordnen und auch ein bisschen filtern. Ich glaube, wenn man da auf alles probiert zu reagieren, aus allen, die recht machen, dann kommt man nicht weit.
Und Neid? Wie geht man mit Neid um? Weil ich glaube, wenn man so etwas macht, hat es ja, also, ja, wenn man mit etwas Erfolg hat, dann gibt es ja automatisch auch Leute, die es einem nicht so mögen gönnen.
Ja, Neid, das ist so etwas, was mich extrem triggert. So im Sinn von, oder Missgunst, Neid. Ich glaube, dort sind wir Schweizer manchmal sehr gut drin. So im Sinn, jemand probiert etwas, zuerst kommt, ja, kommt das gut, das schaffen sie eh nicht. Was da meint bin ich gespannt. Ist, ja. Und das muss ich ehrlich sagen, mit dem, habe ich immer wie mehr Mühe, weil ich finde, jeder, der etwas macht, hey, gebe dem die Chance und jeder meint es auf dem Weg irgendwie gut und gibt sein Bestes und von dem gehe ich ein bisschen aus, irgendwie, dass jeder dort so sein Bestes probiert und das triggert mich seit Jahren extrem, so das mit Neid und Missgunst und auch von Leuten, die selber etwas machen, die dann andere, die etwas machen, anfangen zu kritisieren, da habe ich extrem Mühe, weil am Schluss habe ich das Gefühl, sind wir alle im gleichen Boot, die etwas machen und sollte man lange mehr pushen und supporten, ja.
Braucht es dann vielleicht auch ein bisschen Naivität, nicht mehr durch, dass man so etwas überhaupt anfängt?
Ja, ich glaube es schon, ja, definitiv. Es ist schon, ich sage immer, wir sind so ein bisschen die Spassbranche. So. Jeder hat das Gefühl, er weiss, wie es geht. Oder die Spassbranche vielleicht zwar, nein, Stammtischbranche trifft es, glaube ich, eher. Ja. Weil jeder hat wie das Gefühl, er kann so etwas dazu beitragen, er weiss es besser. Und ich habe schon auch das Gefühl, es braucht manchmal so ein bisschen, hey, jetzt gehen wir einfach nicht lernen machen. Das probieren wir schon immer ein bisschen zu haben. Wir fliegen auch manchmal auf die Schnur. Das gehört wie auch dazu. Aber ich glaube, so unsere Haltung, wo wir so ein bisschen im Büro probieren zu leben, ist, glaube ich, nicht so schlecht. Halt mit, wir machen mal, wir probieren und schauen dann, wie es kommt. Und meistens klappt es und manchmal klappt es auch nicht.
Was sind denn Fehler, die ihr gemacht habt oder nicht mehr wiederholt?
Boah, das ist... Wir machen jedes Jahr Fehler. Am Schluss des Tages, in so einem Projekt, in so einer Grösse, macht man Fehler. Und ich glaube, ja, was wir im ersten Jahr einen Fehler gemacht haben, dort haben wir auf Kosten vom Personal sparen. Und ich glaube, das ist sicher etwas, wo, ja, das geht nicht. Ich meine, die Helfenden, sauber zu verpflegen, ich meine, das ist das Rückgrat von unserer Veranstaltung. Und dort musst du jetzt einfach nicht sparen. Und das ist so, das ist uns passiert im 18. Aber wir sind dort so unter Druck gewesen und irgendwie, ja, wir sind dann noch zu zweit unterwegs, nicht irgendein riesen Büro im Rücken gehabt. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Leute im Office. Aber ja, das passiert, so Sachen passieren, ja.
Wir kommen fast schon zum ersten Lied. Ich sage ja all meinen Gästen, sie sollen drei Lieder mitbringen, die ihnen etwas bedeuten. «Colombia mi encanto» von Carlos Vives. Warum «Colombia mi encanto»? Das ist übrigens von einem Film, oder?
Ja, genau. Und es ist nicht unbedingt der Film, sondern echt so die schöne Geschichte von Kolumbien halt. Der Carlos Vives, der ist das erste Mal... Also ich bin so ein bisschen mit dem Carlos Vives aufgewachsen. Meine Eltern haben immer mit mir Carlos Vives gehört. Und im 18. haben wir den das erste Mal auf Biel, das erste Mal in die Schweiz können holen. Und das war für mich so eine schöne Geschichte, weil er singt so viel Schönes über Kolumbien, über das Land, das so viel bietet. Und ja, Carlos Vives ist so ein bisschen eine Freundschaft entstanden und das ist eine grosse Nummer für uns.
Toll, ist auch ein sehr berühmter Mann, oder?
Also, ja, genau. Ja.
Über Kolumbien reden wir gerade. Zuerst hören wir jetzt aber «Colombia, mi encanto» von Carlos Vives. Willkommen zurück im Klartext heute mit dem Lukas Hall, einem der beiden Gründer vom Lake Life Festival. Wir haben jetzt gerade ein kolumbianisches Lied gehört von Carlos Vives, Colombia mi Encanto. Da sind wir auch schon mitten im Thema. Ihr heisst nämlich mit vollem Namen Lukas Hall Jaramillo. Und ihr seid halb Schweizer, halb Kolumbianer.
Das ist ja so. Ja, man sieht es mir zwar nicht so an, aber es ist die Realität. Ja.
Also die Mama ist Kolumbianerin und der Vater ist Schweizer.
Oder? Ja, genau. Der Vater, also die Mutter 100% Kolumbianerin und der Vater Schweizer, aber er ist auch dort in Medellin geboren und aufgewachsen und hat dort 33 Jahre gelebt.
Warum denn?
Weil meine Grossmutter mit ihren Eltern ist ausgewandert auf Kolumbien. Dort hat sie dann meinen Grossvater kennengelernt und er hat die Geschichte ist weitergegangen und dann ist mein Vater auf die Welt gekommen, hat meine Mom kennengelernt und ja.
Mhm. Und warum seid ihr dann zurück in die Schweiz gekommen?
Also ich selber bin hier in der Schweiz geboren, mhm. aber meine Eltern sind dann zumal, was in Kolumbien ein kritisch war, in dieser Drogenzeit, Escobar-Zeit, haben sie wieder Entscheid getroffen, hey, wir gehen in die Schweiz, wir probieren das, sie haben kein Wort Deutsch können. Mein Vater ist Spanisch aufgewachsen, obwohl seine Eltern eigentlich Schweizer sind. Sind hierher gekommen, in die Schweiz. Haben dann nach einem Jahr gemerkt, das funktioniert hier nicht so. Mhm. Ein bisschen Heimweh bekommen, sind nochmal zurück. Und dann nach 3 Jahren in Kolumbien haben sie nochmal gesagt, nein, jetzt gehen wir wirklich endgültig und sind hierher gekommen in die Schweiz.
Es ist eben heute fast nicht vorstellbar, oder? Aber eine Zeit lang war Kolumbien wirklich auch ein Risiko gewesen, quasi. Für viele Leute, vor allem vielleicht auch für Leute, die jetzt nicht, wie soll ich sagen, wo vielleicht auch Ausländer oder mit ausländischen Wurzeln, es hat Entführungen gegeben und so weiter. Das ist jetzt heute ganz anders, aber das ist dann natürlich schon recht ein Thema gewesen. Wie wichtig war denn Kolumbien für euch gewesen beim Aufwachsen?
Ja, es war ein ständiger Begleiter gewesen und ich habe es, glaube ich, so ein bisschen gemerkt, mit 15, 16, habe ich wirklich richtig gemerkt, was ich da für ein Privileg habe, irgendwie ohne etwas zu machen, habe ich 2 Kulturen in mir, habe das auch von merken und habe auch so ein bisschen den Drang bekommen, hey, ich will dorthin, ich will das kennenlernen, ich will meine Familie kennenlernen. Mhm. Und bin dann mit 18 das erste Mal allein auf Kolumbien, vorher schon mit der Family, nicht sehr viel, aber dann seit 18 jetzt wirklich jedes Jahr mehrmals und es ist wirklich so eine Love Story, also ich verliebe mich immer wieder ins Neue, jedes Land, die Vielfalt, die Menschen und wirklich etwas Wunderschönes.
Mit 18 seid ihr zum ersten Mal allein gegangen. Jetzt hat man da vielleicht auch Vorstellungen, wie es da ist und wie war dann die Realität gewesen?
Ja, die Realität, es ist immer so, ich meine, durch das, dass meine Eltern dort aufgewachsen sind und halt mit dem Bild gegangen sind von dieser Kriminalität, von dem Gefährlichen, ist es schon nicht immer ganz einfach gewesen, weil ich das immer gespürt, so von Familie, so, hey, pass auf, geh nicht dort, mach nicht das, mach nicht dieses, zu Recht. Aber das hat einem schon auch ein bisschen gebremst, oder? Und ich bin dort, ja, ich bin halt mit dem aufgewachsen, habe die Geschichten mitbekommen und das hat mich am Anfang ein bisschen gebremst und dann ist es wie ein mega schöner Prozess gewesen, dort das selber zu entdecken und zu schauen, hey, was muss leiden, was muss nicht leiden. Mhm. Und heute würde ich sagen, eben, seit ich dort umreise, ist mir noch nie etwas passiert, noch nie irgendwie ein Portemonnaie geklaut. Und das ist sicher auch ein Grund, dass meine Eltern mich dort gut gebrieft haben, in all diesen Jahren.
Mhm. Sie selber, haben Sie auch wieder eine kleine harmonischere Beziehung zum Land?
Ja, und, aber noch nicht so lange. Also, mein Vater, ich bin mit meinem Vater letztes Jahr das erste Mal gsi, nachdem er 36 wow. Jahre nicht mehr in Kolumbien war. Mhm. Und ist gleich sein Land, wo er aufgewachsen ist, wo er in der Schule ist. Und ich glaube, jetzt hat er so ein bisschen den Seelenfrieden wieder gefunden mit Kolumbien. Es war mega speziell gewesen, dass ich ihm das Land zeige, wo er aufgewachsen ist. Weil ich meine, in 36 Jahren, das hat sich extrem verändert. Und eine mega spannende Reise gewesen. Nicht ganz einfach immer, aber ja, mega schön gewesen. Und meine Mom hat schon vor etwa 6, 7 Jahren wieder so ein bisschen wieder angefangen zu gehen. Und irgendwie ist es mir auch wichtig, mit ihnen das können zu teilen. Mhm. Ja, was ist dank ihnen?
Es ist eigentlich noch schön, so wie ein Kreis, der sich schließt, dass dann der Sohn mit dem Vater quasi noch mal ins Land geht und man wie auch gewisse Sachen dann, wie kann vielleicht zurechtbiegen oder zusammen reden, oder?
Ja, definitiv. Oder irgendwie gehen das Haus anschauen, wo er ist aufgewachsen. Das war für mich mega speziell gewesen, wenn er dort vor dem Haus steht, wo er aufgewachsen ist. Irgendwie, das war wirklich eine sehr schöne Reise gewesen, ja, definitiv. Ja.
Wie ist er denn aufgewachsen? Ist er irgendwie in privilegierten Verhältnissen aufgewachsen oder nicht?
Ja, also ich glaube, ich würde jetzt sagen, meine Mama und mein Vater, sie sind ja beide in Kolumbien aufgewachsen, sie sind, sag jetzt mal so, nicht im höchsten Wohlstand, aber sicher so ein bisschen Mittelschicht, so ein bisschen obere Mittelschicht und es hat noch nichts gefehlt und meine Grosseltern sind Krampfer gewesen, international tätig und ja, ich glaube, sie sind gut aufgewachsen, grosse Familien und ja.
Die sieht ja jetzt nicht aus wie der typische Kolumbianer, wo man sich vorstellt, schon als Klischee, wie ein Kolumbianer aussieht. Hat er da manchmal nicht auch lustige Erlebnisse, dass man wie gar nicht checkt, dass ihr eigentlich total die Sprache könnt und euch total auskennt im Land?
Mal, das gibt es immer wieder. Und das ist so, schon nicht immer, also ich kann es mittlerweile sehr gut handeln, aber am Anfang war so ein bisschen die Diskussion noch gewesen, hey, wo bin ich daheim? Was ist meine Identität? So im Sinn von, wo ich rede wirklich perfekt Spanisch mit Akzent von Medellin. Mhm. Und wenn die Leute mithören, reden in einem Restaurant, also meistens wird die auf Englisch angesprochen im Restaurant, und die wehren mich dort alles, reden auf Spanisch, und dann schauen sie mich so an, hey, was läuft da? Und es kommt immer eine Rückfrage, so, hey, auf Spanisch, warum? Und es sind mega spannende Begegnungen, aber manchmal schon so, hey, ich bin einer von euch. So.
Jetzt muss ich mich noch mal erklären.
Ja, genau, ja.
Das kenne ich natürlich auch als Italienerin. Sehe ich auch nicht wirklich sehr italienisch aus von dem her. Und auch das Zerrissen vielleicht ein bisschen zwischen zwei Kulturen. Ich glaube, das ist vor allem, wenn man jünger ist, noch das Problem. Und irgendwann merkt man dann auch, hey, ist eben, die hat es vorhin gesagt, auch ein extremer Reichtum.
Oder? Reichtum, also ich fühle mich mega privilegiert, bin extrem dankbar. Und ich glaube, ja, eben, ich habe nichts machen müssen. Und habe einfach die zwei Kulturen, kann hier umswitchen, fühle mich beiden Orten daheim. Und das ist auch etwas, was mir mega wichtig ist. Weil die Frage bekomme ich auch so ein viel, wo fühlst du dich wohl oder daheim? Hey, ich fühle mich beiden Orten extrem wohl. Und in meiner idealen Welt wäre eine Kombination zwischen Schweiz und Kolumbien das perfekte Land. So, das ist,
kann man ja gründen.
Ja, in einer Wunschwelt, genau.
Ihr seid auch in Kolumbien geschäftlich tätig, mit einem Hotel, einer Bäckerei. Und ihr habt, glaube ich, auch noch ein Reisebüro, wo ihr für Schweizer oder einfach für Europäer Reisen nach Kolumbien organisieren. Hey, warum ein Hotel und eine Bäckerei und ein Reisebüro?
Ja, das frage ich mich manchmal schon. Nein, aber das Reisebüro war echt der Start gewesen und es hat angefangen. Ich hatte immer wieder viele Anfragen von Leuten aus meinem Umfeld. Hey, komm mit auf Kolumbien, zeig mir Kolumbien. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe Kontakt aufgenommen mit der kolumbianischen Botschaft hier. So, hey, können wir etwas zusammen machen? Und dann ist das kolumbienentdeckend.ch entstanden. Und dort habe ich dann auch von Reisen organisieren für Schweizer, Schweizerinnen oder Deutsche, die das Land entdecken wollen. Und habe gleich noch den Respekt haben, aus jemanden gesucht haben, der sie begleitet, wo Ansprechpersonen vor Ort rum sind. Und das war so ein bisschen der Start gewesen. Funktioniert sehr gut, dass die Leute wirklich jemanden haben, die sie vertrauen können und immer wieder Leute haben, die erreichbar sind. Und dort daraus raus sind dann die Möglichkeiten mit dem Hotel und mit der Schweizer Bäckerei in Medellin entstanden, wo ein paar Schweizer Jungs auf mich zukamen und dort mich begeistert haben von dieser Idee. Und ja, wir sind Feuer und Flamme für das Projekt. Ich habe mich, also ja, jetzt auf wirtschaftlicher Ebene ist es nicht interessant, aber für mich ist es so, wie der Bezug stimmt, das Projekt ist mega spannend und ich kann mich voll ganz damit identifizieren.
Schweizer Bäckerei, das heisst, dort finde ich Spitzbuben, Gipfeli und was noch?
Rösti, Zopf haben wir auch, Rösti, wir haben wirklich extrem viele Produkte, wo wir dort, ja, wo wir halt so vor Schweiz dort präsentieren und das ist mir, glaube ich, auch so wichtig, die zwei Kulturen irgendwie probieren zu verbinden. Hier am Lake Life kann ich es mit der kolumbianischen Nacht machen, mit kolumbianischen Künstlern und dort kann ich es mit den Schweizer Reisenden oder mit der Schweizer Bäckerei machen. Und das ist so immer omnipräsent bei mir.
Gibt es eigentlich auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern? Weil sie sind auf den ersten Blick sehr verschieden. Aber vielleicht gibt es ja Sachen, die wir uns gar noch nicht überlegt, die eigentlich die noch gemeinsam haben.
Das ist eine sehr gute Frage. Und das habe ich mir wirklich noch nicht überlegt. Weil ich gehe immer so ein bisschen aus dem Weg, so eine Frage haben, vergleichen. Weil ich habe das Gefühl, man kann es wie nicht vergleichen. Es ist wie so, und ich habe das Gefühl, vergleichen ist auch gefährlich. Es ist wie so ein Trend eher, oder der Graben wird grösser, wenn man vergleicht. Und ich probiere immer mehr so die Schönen von allem rauspacken, rauspicken und das probiere zu wertschätzen. Ich glaube, mit dem bin ich gut gefahren und Parallelen, ja, was soll ich sagen? Nein, also da kommt mir wirklich, da kann ich gut, da bräuchte ich mehr Vorbereitung. Aber es ist wirklich, es ist einfach anders, ja.
Was ist denn vielleicht auch das grösste Missverständnis, das herrscht hier in Sachen Kolumbien?
Ja, halt einfach Kolumbien wird assoziiert mit dem Pablo Escobar, mit Drogen. Mit Kriminalität und ja, die Drogen, die Kokain, die Kleinkriminalität, das wird bleiben, das wird jetzt nicht verschwinden und das ist, ja, das wird immer Teil von dieser Geschichte sein. Ich glaube, dort bin ich ein bisschen anderer Meinung als der Kolumbianer, der dort lebt, der sagt, hey, wir wollen nicht mehr über Pablo Escobar reden. Pablo Escobar hat das Land geprägt. Ich glaube, man darf darüber reden. Aber wo ich dann Mühe habe, ist, wenn man ein Foto glorifizieren und wenn man dann Leute sieht mit Pablo Escobar T-Shirt. Habe ich übrigens gerade am Lake Life einen gesehen, mit einem Pablo Escobar T-Shirt am Festival. Also am liebsten wäre ich auf einen los. Aber das ist so etwas, wo ich finde, das geht gar nicht irgendwie. Ja. Und das ist schon respektlos gegenüber diesen Leuten, weil in Kolumbien fast jeder, also ich würde sagen, jeder Zweite hat irgendeine Geschichte mit dem Pablo Escobar im Sinn von das Umfeld, wo ist ums Leben kommt. Aber das ist heute anders und heute hat man wie gemerkt, hey, Tourismus, wir brauchen den Tourismus, dass wir vorwärts kommen und darum haben wir auch Sorge zu diesem Tourismus.
Mm. Das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie in Sizilien gibt es auch so T-Shirt, also nicht nur in Sizilien, aber dort ist es mir einfach besonders aufgefallen, so von The Godfather oder Mafia. Und wenn man weiss, wie viele Opfer die Mafia eigentlich gefordert hat in Sizilien, denkst du, das ist ein bisschen schräg, oder? Dass man das so noch ein Geschäft macht damit. Was macht denn ihr, um gegen das, sage jetzt mal, ja, für euch so Schlusszeichen, vielleicht schlechte Image, was immer noch hat, vielleicht bei vielen Leuten das Land zu kämpfen. Ist das, seht ihr das übrigens als irgendeinen Auftrag von euch auch?
Ja, ich sehe mich als schlechtest zahlte Botschafter da. Es ist so, ich habe das Gefühl und bin extrem überzeugt, dass das Land so viel Schönes bietet und jeder, der auf Kolumbien geht, verliebt sich in das Land. Und wenn ich mit Leuten rede, die am Umreisen sind, in Südamerika, ja, welches Land hat dir am besten gefallen, da kommt wirklich fast immer Kolumbien. Mm. Und ich sehe das schon so ein bisschen aus meinem Auftrag, dort wirklich schöne Bilder zu zeigen, die Leute zu begeistern, zu motivieren für das wunderschöne Land, für die Menschen, die dort wirklich die haben zum Teil nichts, aber geben gleich alles. Und dort bin ich schon, das ist so ein ständiger Weg, den ich aber auch mega gerne mache, weil ich finde Kolumbien wirklich unglaublich schön, ich finde die Menschen unglaublich nett und herzlich und da bleibe ich dran. Ja. Mhm.
Seid ihr da auch im Austausch eben mit der kolumbianischen Botschaft in der Schweiz?
Ja, also ich habe sehr nahe Zusammenarbeit mit ihnen, mit der kolumbianischen Botschaft. Sie schätzen, glaube ich, auch die Bütze, die wir machen hier, einerseits mit dem Reisebüro, Leute zu begeistern, für auf Kolumbien zu gehen. Und sie schätzen natürlich auch das Lake Life mit der kolumbianischen Nacht, wo wir immer wieder all die Kolumbianer hier zusammenbringen und die quasi wieder für 2-3 Stunden ihre Heimat zurückbringen, obwohl sie hier zu Biel am See sind. Und ich glaube, das wird extrem geschätzt. Sie können uns auch immer besuchen. Der Botschafter ist jetzt auch wieder hier am Lake Life. Und ja, es ist ein mega enger und näher Austausch.
Und so, wenn ihr jetzt in Kolumbien seid, wie muss ich mir einen Alltag von euch vorstellen? Also, ja, was macht ihr ganz konkret?
Ja, es ist, also normalerweise arbeite ich ganz normal, als wenn ich hier im Büro bin. Es ist halt mit der Zeitverschiebung nicht ganz einfach. Mhm. Der Morgen nütze ich, also ich gehe spörteln am Morgen, bevor ich ins Hotel, ins Büro gehe. Und dann kommen Calls, WhatsApp beantworten, Mails beantworten, Sitzungen mit der Schweiz, weil ich halt einfach nur eine begrenzte Zeit habe mit der Schweiz. Und dann so ab der 1, 2...
Von ihr eure Ruhe?
Ja, von den Schweizer, ja. Aber dann kommen Kolumbianer weiter erzählen, ja. Und das ist so ein Spagat und dort muss ich immer ein bisschen probieren, dass ich mich auch einmal abgrenzen kann, dass es nicht 24/7 so läuft. So. Aber ich probiere so einen normalen Alltag. Ich gehe zu Fuß arbeiten, ich gehe mit dem Bus, manchmal mit dem Velo, manchmal mit dem Auto. So ein bisschen das heimische Gefühl, das ist mir schon noch wichtig. Ja.
Und das Hotel, was ist das für ein Hotel?
Es ist so eine Kombination zwischen Hostel und Hotel. Also wir haben Privatzimmer mit WC, Fernsehen, wirklich schön ausgestattet. Und dann haben wir aber auch Dorms für so ein bisschen die jüngeren Hostelgäste. Und im Hotel selber unterin haben wir die Bäckerei. Und die Kombi ist wirklich ein Boutique-Hotel. Wirklich sehr gut gelegen, an einem sicheren Ort in Medellin. Und es fängt extrem, dort in die Rolle aus Hotel jetzt zu schlüpfen und dort mit den Leuten. Ich meine, wir haben ein Team von 40 Leuten in allen Projekten dort. Und,
ihr seid eigentlich auch dort der Gastgeber, oder?
Gastgeber, ja.
Hier der Gastgeber, ihr seid dort der Gastgeber.
Ja, und nur, dass ich hier ein bisschen mehr Erfahrung habe in diesem Business. Das Hotel habe ich keine Ahnung gehabt. Das ist extrem spannend, aber wir haben gute Leute dort im Team und die Herzlichkeit von diesen Leuten, die bei uns arbeiten. Ich meine, das sind nicht Leute mit einer Hotelfachschulausbildung. Das sind Leute, die in den Kommunen, in den Favelas leben, die irgendwie 2 Stunden einen Weg machen, dass sie zu uns kommen, für einen Mindestlohn bügeln. Mhm. Und dort die Begegnungen mit ihnen, das schätze ich immer sehr und probiere dort so entsprechend zu wertschätzen.
Wir kommen im Fall schon zum zweiten Lied. Wieder ein Kolumbianer, Fonseca, Canto a la Vida. Warum?
Ja, es ist ein mega schönes Lied. Also, Canto a la Vida heisst, ich singe am Leben, also ein Lied fürs Leben. Und er sagt dort drinnen so, hey, zum glücklich sein, also, oder glücklich sein ist sehr günstig, zum glücklich sein braucht es nicht viel. Und irgendwie, das ist so ein Künstler oder Fonseca jetzt dieses Jahr am Lake Life, das erste Mal eine tolle Person, eine Person, die meine Familie prägt hat als Musiker. Und, ein Lied, das ich immer wieder gerne höre. Und, wo ich eine Tante habe in Kolumbien, wo ich immer bei ihr lebe, wo das Lied auch Tag und Nacht hört. Also, genau.
Buenas noches, bienvenido. canciones que hablan del amor, otras de despecho llenas de dolor. Canciones para la fiesta y suena el acordeón, diciendo que la noche apenas comenzó. Y ahora busco un motivo para poder decir las cosas que no he dicho y que no vi venir. ¿Cómo es posible que no le haya escrito aún a lo más importante, que no es tan común? Y hoy he mandado flores que he ido recogiendo por todo el camino, y está en el arroyito, le canté a mis penas, pero esto no lo he escrito. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? Pasar de los años, el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Ay, ser feliz sale barato, bailando vallenato, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso beso lento y perdono rápido el rencor soltando. Por eso es que hoy le canto a la vida, por los recuerdos que no se olvidan. Que vivan las memorias, que vivan las historias, que hoy viven en las fotografías. Por eso yo le canto a la vida, por mi familia que es la luz de mis días. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido, la suerte de tenerte en mi vida. Qué triste sería la vida sin la alegría más compartida. ¿De qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? Cómo me alegra la vida ver que al pasar de los años el tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. El tiempo me ha ido enseñando que si hay buen vino no hay que guardarlo. Que si no hay vino, me tomo un guaro. ¡Salud!
Willkommen zurück im Klartext. Heute mit dem Mann, der das Lake Life an Bielersee bringt, seit 2018 sich stark für sein Mutterland Kolumbien einsetzt. Lukas Hohl, ihr seid zur Bund aufgewachsen. Was habt ihr für eine Kindheit gehabt?
Ja, sehr schöne. Ich meine, und das ist, glaube ich, da bin ich extrem dankbar. Und auch meine Eltern, ich bin immer noch mit den gleichen Jungs wie im Kindergarten unterwegs. Und das ist jetzt gleich schon über 25 Jahre. Jetzt werden alle langsam aber sicher Väter, Kinder, heiraten. Und wir sind gleich noch zusammen. Und das ist eine mega schöne Geschichte, wirklich eine schöne Kindheit, coole Leute, coole Lehrer. Und ja, blicke sehr, sehr gerne an die Kindheit zurück.
Ihr habt das KV gemacht. Was habt ihr dort gelernt, wo ihr jetzt findet, hey, das kann ich im Fall immer noch brauchen?
Ja, also ich habe das KV genau bei der Steuerverwaltung gemacht. Eigentlich etwas ganz anderes. Schön war, dass ich während der Lehre genug Zeit hatte, für noch Projekte nebenbei zu machen. Nein, aber ich glaube, das KV hat mir eine solide Grundlage gegeben im Administrieren, im Projektzusammenhang gesehen. Und ja, also ich will keinen anderen Weg einschlagen. Ich habe gewusst, und das ist wie klar gewesen, dass ich nicht der überakademische Weg werde gehen, sondern ich habe dann schon Zeug gemacht im Verein, beim Vorstand gewesen, vom FC, vom Turnverein, habe, ja, alles Mögliche gemacht, und das ist für mich, ja, weil ich halt, das ist für mich wirklich klar gewesen, der akademische Weg, der sagt mir nicht zu, ich will lieber machen und meine Erfahrungen so in Vereinen sammeln, ja.
Ihr wollt schon als kleiner Bub, glaube ich, das Zeug irgendwie organisieren, oder? Also.
ja, im Turnverein haben wir wirklich, ja, was bin ich dort echt gewesen? Irgendwie, weiss ich nicht, 12, 13 schon angefangen, oder Matchprogramm verkaufen beim EHC Biel aus 10-Jährigen. Und das hat immer so ein bisschen durchgedrückt bei mir. Und ich weiß nicht, ob das etwas ist, wo mir meine Eltern so ein bisschen mit auf den Weg gegeben haben. Ich meine, meine Eltern haben es auch nicht ganz einfach gehabt, wo sie von Kolumbien in die Schweiz gekommen. Und darum habe ich das wie gemerkt, hey, ich muss selber Gas geben und es wird mir nichts geschenkt. Und darum, ja.
Also eben, ich wollte eine Frage, ist das irgendwie etwas, was unterstützt worden von euren Eltern, wenn ihr so Initiativen habt ergriffen?
Ja, sehr. Also sie haben mich dort immer gesupportet und ja, es hat mir wirklich nie an etwas gefällt, also wirklich nicht. Aber es ist jetzt auch nicht, dass meine Eltern wirtschaftlich da auf Rosen bettet waren. Und ich bin ja relativ früh am Mittwochnachmittag in Verpackungsbuden bügeln, bin Zeitungen vertragen mit Kollegen. Aber weil ich mir selber einfach meine Sachen erarbeiten. Und ich glaube, so ein bisschen der Mindset ist bis heute geblieben, so im Sinn von, es kommt nichts geschenkt. Und ja, wenn du etwas willst, erreichen, dann musst du auch ein bisschen Gas geben. Ja.
Findet ihr, dass das etwas ist, was so ein bisschen raussticht, jetzt, wie ihr funktioniert in eurer Generation? Dass ich beobachte manchmal, dass mir, vielleicht geht es uns so zu gut in der Schweiz, dass mir so ein bisschen das Gefühl hat, ja, bring it on, bringt mir das Zeug und jetzt will ich noch das. Und, aber eigentlich ist es ein bisschen anstrengend und eigentlich muss ich jetzt nicht um 5 Uhr morgens aufstehen und so. Also, ihr seid, ihr macht es ja eigentlich anders. Denkt ihr da manchmal auch, hey Leute, wacht auf?
Ja, beides, ja. Also, ich glaube, irgendwie vor 4-5 Jahren hatte ich das Gefühl gehabt, hey, die müssen viel mehr Gas geben, und wir gehen Vollgas. Und ich finde immer noch Gas geben, wenn man etwas erreichen will, aber ich finde auch Sorge hat zu sich selber. Und ich glaube, das ist so, der Spagat wie zu finden, so im Sinn von, hey, klar, bügeln ist super, ich bügle auch mega gern, aber es gibt, glaube ich, auch noch andere Sachen, die genauso wichtig sind. Und dort so ein bisschen die Balance zu finden, das ist so ein ständiger Prozess, wo wir uns drin bewegen. Und ich glaube, es braucht wie beides, so im Sinn von eben mal Gas geben, wenn es braucht, aber mal sagen, hey, und jetzt brauche ich Zeit für mich und gehe es ein bisschen ruhiger an.
4 Tage Zapulie.
Zum Beispiel, ja, genau.
Ohne Social Media. Jetzt so die Musikszene, Festivalszene, das wird immer sehr fest auch in Verbindung gebracht mit Alkohol, vielleicht mit Exzessen, mit Leuten, mit Stars, die sich irgendwie daneben benehmen, Backstage oder so. Tut ihr da auch schauen zu euch ganz konkret, dass ihr körperlich fit seid, also dass ihr eben nicht Alkohol trinkt und genug schaut, dass ihr genug schlaft im Rahmen des Möglichen?
Ja, definitiv. Also muss man, glaube ich, auch, mit dem Alkohol, da kann man unsere Crew fragen, ich bin der, der fast nie irgendwie ein Bier runterbringt während dem Betrieb, weil ich ziemlich angespannt bin und, ich brauche dort einen klaren Kopf, wenn es Entscheidungen braucht. Und das andere mit dem Schlafen, ja, das probieren wir auch. Ich glaube, aber es ist schon klar, dass in diesen 10 Tagen wirst du nicht der schönste und beste Schlaf haben. Also mal, wenn du ihn hast, dann hast du einen guten Schlaf, weil du bist so müde. Aber ja, du musst schon ein bisschen Sorge haben und auch probieren, wirklich manchmal schon Zeit rauszunehmen und mal durchschnaufen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man Sorge zu sich hat.
Hey, wie divaesque, wie schwierig sind eigentlich Künstlerinnen und Künstler so im Umgang?
Ja, es gibt ein bisschen alles. Und was ich dort so ein bisschen merke, die älteren Künstler, Künstlerinnen mit älteren Managements sind mega easy handelbar, wirklich anständig, nett. Je jünger das Künstler werden und je jünger das die Managements werden, desto schwieriger wird's. Und das ist etwas, aber das beobachte ich nicht nur auf dieser Ebene, sondern auch zusammenarbeiten in politischen Gremien. Ich glaube, wir waren viel immer so die Jüngsten gewesen, die mit jetzt mittlerweile pensionierten Leuten haben zusammenbügeln müssen. Und jetzt gleicht sich das langsam aus. Und eigentlich hat man das Gefühl, es sollte eigentlich einfacher werden, aber es wird nicht einfacher. Und ich weiss nicht, ob das so ein mit Missgunst, Neid oder, ich weiss es nicht, oder halt zu perfekt zu machen nach Lehrbuch, wo dann halt die Eltern so ein bisschen pragmatischere Lösungen gefunden haben. Übrigens eben für uns so pragmatische Lösungen, wir lieben das und gehen nach dem Motto. Und darum weiss ich nicht, ob das vielleicht, was dort so ein bisschen das Problem ist. Ja.
Wie ist eigentlich die Zusammenarbeit mit den Behörden? Also ich meine, ich habe ja gestaunt, oder ich habe wirklich das Jahr, ich weiss nicht, vielleicht habe ich mich vorher einfach nicht geachtet, aber das Jahr habe ich zum ersten Mal, als ich in Zürich am Hauptbahnhof war, Werbung gesehen für das Lake Life und habe gefunden, hey, das ist bei mir daheim. Und irgendwie gibt es ja wirklich so eine Ausstrahlung.
Ja, also ich glaube, dort, wir wollen uns nicht zu fest auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, wir machen hier einen riesengroßen oder leisten einen riesengroßen Beitrag zur Attraktivität von der Region. Ich sage immer, wenn es der Region gut geht, geht es allen gut. Mm. Und ich glaube, das ist auch unser Ziel, die schöne Region nach Hause zu tragen. Und das wird dann sicher wieder ein Thema sein in den Verhandlungen mit einer Leistungsvereinbarung. Ich sehe schon auch, wir sind riesen Markenbotschafter für die Marke Bio-Seeland. Und ich glaube, das hat auch einen gewissen Wert. Und, also ist
doch ein bisschen nachverhandeln.
Ja, immer wieder, ja. Und das ist, aber das ist jetzt irgendwie nicht auch ein Vorwurf gegen jemanden. Es ist wie unsere Rolle und die Rolle der Behörde ist ihre Rolle und dort müssen wir echt Konsens finden. Aber ich glaube, es gibt jetzt nach dieser Austragung mit diesem Rekordjahr, ich glaube, es gibt genug Argumente, die zeigen, hey, wir bringen die Region zusammen und bieten allen etwas. Und ich glaube, dort geben wir schon ein bisschen Gas, dass das so entsprechend honoriert wird.
Habt ihr dort die Infrastruktur, die es braucht, zum Beispiel, um wirklich auch grosse Acts irgendwo unterzubringen, die halt vielleicht nicht irgendwie in einem kleineren Hotel übernachten wollen? Oder muss man da irgendwie nach Bern oder Zürich ausweichen?
Ja, das müssen wir immer wieder. Wir haben gute Zusammenarbeit mit den Bieler Hoteliers. Probieren auch immer Bieler zu berücksichtigen, aber manchmal reicht es wirklich nicht. Und dann gehen wir auf Bern, Neuenburg, Zürich. Genau, und das ist dann halt wie andere Preise, logistisch auch ein bisschen schwieriger zu handeln. Wir haben sie gerne hier, die Künstler und Künstlerinnen.
Klar.
Aber manchmal geht es nicht anders, und dann musst du auf Neuenburg oder musst du auf Bern.
Ja. Wo wollt ihr hin mit dem Festival? Was ist so eure Vision so für die nächsten, soll ich sagen, 5 Jahre? Ist das zu weit vorausgeschaut?
Nein, ich glaube, es ist nicht zu weit. Also, wir sind extrem happy mit diesem Projekt. Die Feedbacks sind unglaublich. Ich glaube, dieses Jahr, die Resonanz schweizweit oder auch von den Künstlern oder von Sponsoren, Partner, die breite Abstützung, ist wirklich eine extrem schöne Geschichte und wir wollen die Geschichte weiterschreiben. Wir wollen das weiter optimieren, das Projekt. Und ich glaube, die Leute fangen langsam so ein bisschen unsere Idee an zu begreifen. Eben, dass die Leute, die vielleicht nicht unbedingt an die grossen Konzerte oder die uns wie sagen, ja, das ist nichts für mich. Oder finde ich mal, ich bin überzeugt,
so
du findest etwas. Du findest etwas, auch wenn es nur ein Glas Wein am See vorne zu trinken, ohne Musik. Oder deine Kinder, die können spielen und oder dein Grosse, die Koyasse am Mittwochnami. Und ich glaube, die Vielfalt, das wollen wir noch mehr nach Hause tragen und das noch bekannter machen.
Ja, bekannter machen, weil es hat effektiv 2-3 Leute gehabt, Bekannte von mir in Zürich, die es noch nicht kennen. Oder die kennen irgendwie jetzt Open Air St. Gallen, Frauenfeld, aber Lake Life noch nicht. Habt ihr da noch überlegt, dass ihr vielleicht noch mehr, nicht nur Werbung, sondern wie auch sonst irgendwie Action oder Sachen macht, für dass es noch bekannter wird?
Ja, das ist so der Punkt, wo ich das Gefühl habe, immer noch Potenzial. Ich habe das Gefühl, wir sind so ein bisschen in der Super League von den Festivals angekommen. Wir werden wahrgenommen, wirklich auf allen Ebenen. Das sind wir extrem dankbar. Aber ich habe das Gefühl, wir haben noch mehr Luft, das noch bekannter und breiter zu streuen. Und das wird sicher auch Teil der Kommunikationsstrategie sein in den nächsten Jahren. Ich meine, für uns ist immer klar, zuerst wollen wir mal die Region abholen, dann wollen wir Bern abholen, dann wollen wir Solothurn abholen. Und jetzt können wir sicher die Fächer noch ein bisschen auftun.
Welches ist eigentlich der absolut Wunsch-Act, den ihr gerne, also oder wie findet, hey, wenn der oder die mal auf Bio kommt, dann kann ich dann selig sterben, weil dann habe ich mein Ziel erreicht.
Ja, ich glaube, es gibt schon extrem viele Wunschkandidaten, aber ich meine, es ist, wenn ich jetzt hier von Bad Bunny rede oder von Robbie Williams oder von Eminem, das ist so ein bisschen utopisch und vermessen, aber ich meine, man weiss nie, plötzlich ein Lucky Punch, die richtige Person kennenlernen und ich glaube, grosse Träume dürfen wir, müssen wir, sonst würden wir das glaube ich nicht machen und wer weiss, ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Lukas Hohl, wir kommen noch zum letzten Lied. «You Can Get It If You Really Want» von Jimmy Cliff.
Ja, ich glaube, das ist ein Lied, das begleitet mich seit Jahren und dort ist so, ja, wenn man, glaube ich, etwas möchte und sich etwas vornimmt, dann schafft man es. Auf Spanisch gibt es so ein bisschen das Sprichwort «Querer es poder», «Wollen ist können». Habe ich übrigens auch tätowiert. Und nachdem, ja, habe ich mich viel bewegt und habe ich auch vielen Jungen in Kolumbien immer so ein bisschen probieren, mit auf den Weg zu geben. Und ja, es ist ein sehr passendes Lied, glaube ich, auch so ein bisschen zu meiner Philosophie.
Merci für das schöne Gespräch, Lukas Hohl.
Merci vielmals.
Succeed at last. Persecution you must fear. Win and lose.
See that?
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen.